Ich darf Sie auch alle herzlich grüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und wir hatten ja in der Einleitung den Abschnitt aus Johannes Kapitel 3 gelesen. Vielen Dank. Johannes Kapitel 3 gelesen und dahingehend wollen wir uns heute eben insbesondere mit einem Mann namens Nikodemus befassen. Wobei natürlich dennoch der Herr Jesus logischerweise im Mittelpunkt des Geschehens stehen wird. Denn eins sollte mal klar sein, auch bei so vielen klangvollen Namen aus der Bibel, Namen wie Mose, Abraham, David, Rebekka, Maria, Petrus, Paulus und natürlich Thomas. Ein Name über alle Namen steht, nämlich der Name Jesus Christus, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Ja, er ist der Ursprung und er ist das Ziel. An Jesus Christus führt definitiv kein Weg vorbei. Und dieser Tatsache musste sich einst auch ein Mann namens Nikodemus stellen. Und das wollen wir uns heute, wie gesagt, eben auch gemeinsam anschauen. Aber bevor wir das tun, darf ich auch noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns in deinem Namen auch heute hier in Dübendorf in der Zionshalle versammeln dürfen, Herr. Und es soll wirklich unser Anliegen sein, ja, dass du auf den Leuchter gestellt wirst, Herr. Dass du verherrlicht wirst, Herr, in dieser Gemeinschaft. Und so bitten wir dich, schenk Freimütigkeit beim Reden, schenk Freudigkeit beim Hören, Herr. Und öffne du unsere Herzen für diese Gemeinschaft, die wir mit dir haben dürfen. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Johannes Kapitel 3 dürfen Sie gerne mit aufschlagen. Wir werden mehr oder weniger hier jetzt mal so Vers für Vers an die Sache herangehen, was die Person Nikodemus anbelangt. Und da heißt es in Johannes Kapitel 3, Vers 1, es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Und damit fragen wir uns zunächst einmal, wer Nikodemus überhaupt war. Zum einen war er natürlich ein Jude. Und wie wir hier erfahren, gehörte er der religiösen Gruppe der Pharisäer an. Und die Pharisäer, das waren die größte der religiösen Parteien, die sich vor allem die Einhaltung des Gesetzes verschrieben hatten und den Synagogen vorstanden. Aber Nikodemus war nicht nur ein Pharisäer, sondern gemäß Vers 10 unseres Textabschnittes ein äußerst bedeutender Schriftgelehrter. Vers 10, lesen wir auch das, Johannes Kapitel 3, Vers 10, so im weiteren Verlauf des Gespräches, was Jesus mit Nikodemus führte. Und da heißt es in Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israel. Und weiß das nicht? Wohlgemerkt, sagt der Herr Jesus hier nicht, du bist ein Lehrer. Ein Lehrer vielleicht unter vielen anderen. Nein, nein, du bist der. Du bist der Lehrer Israels. Das heißt, Nikodemus, er war, ja, ich will mal sagen, ein Vorsteher der Rabbinerschulen. Er war praktisch der Rabbi der Rabbis, der Lehrer schlechthin. Heute würden wir vielleicht von einem Direktor sprechen. Aber auch damit nicht genug. Nikodemus war nämlich nicht nur ein bedeutender Schriftgelehrter, sondern sogar ein Oberster der Juden, wie wir es in Vers 1 gelesen haben. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf seine Stellung als Vorsteher der Rabbinerschulen, sondern er war darüber hinaus auch ein Angehöriger des Hohen Rates, des sogenannten jüdischen Sanhedrins, der höchsten religiösen Instanz, der einige Zeit später das Todesurteil über den Herrn Jesus aussprechen sollte. Das mal soweit. Haben wir damit geklärt, wer Nikodemus war, nämlich eine äußerst hohe religiöse Persönlichkeit. Und ein zweites erfahren wir hier in unserem Text, nämlich den Umstand, dass Nikodemus entweder unter einer Sonnenallergie oder unter Schlaflosigkeit litt, denn er kam in der Nacht zum Herrn Jesus. Vers 2. Dieser, also Nikodemus, kam zu ihm, also zu dem Herrn Jesus, bei Nacht. Naja, und ganz bestimmt nicht aus eben genannten Gründen, sondern entweder um nach erfolgtem Tagesgeschäft und brütender Hitze, wissen wir ja jetzt selber, wie das geht, ne? Können wir es gut hineinversetzen, womöglich ja in Ruhe und auch mit kühlem Kopf mit Jesus eben in der, ja, am Abend reden zu können, oder aber, um nicht gesehen zu werden. Vielleicht auch aus Furcht vor den anderen Pharisäern und Priestern, die dem Herrn Jesus keineswegs so wohlgesonnen gegenüberstanden wie Nikodemus. Denn obwohl sich zu diesem frühen Zeitpunkt das Interesse an Jesus ja noch in Grenzen hielt, stand dieser doch bereits unter kritischer Beobachtung. Als nämlich Johannes der Täufer seinen Dienst aufnahm, da zeugte er ja von dem Licht, das in die Welt kommen sollte, und damit meinte er ja diesen verheißenen Erlöser, diesen Mann Jesus aus Nazareth. Und das Auftreten des Täufers, der zur Buße aufrief und die Bußtaufe vollzog, um das Volk auf das Kommen des Messias vorzubereiten, das blieb den religiösen Juden natürlich nicht verborgen. Und deswegen sandten diese Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer bist du? Das können wir mal lesen, das finden wir in Kapitel 1. Johannes Kapitel 1, Vers 19. Johannes 1, Vers 19, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und Johannes der Täufer erklärte daraufhin, dass er selber nicht der Messias sei, sondern, und das lesen wir jetzt mal weiter, Johannes 1, dann ab Vers 20 folgende, und er bekannte, ich bin nicht der Christus oder der Messias, ja? Und sie fragten ihn, ja, was denn? Bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Und dann ab Vers 24 weiter. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Und danach kam es ja schließlich auch noch zur Taufe des Herrn Jesus, in deren Zusammenhang der Täufer bezeugte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und wir können davon ausgehen, dass die Pharisäer und Priester nach wie vor den Täufer beobachteten und somit Zeugen dieses Geschehens wurden und in Jerusalem darüber Bericht erstatteten. Und auch das darauf folgende erste uns bekannte Wunder, welches der Herr Jesus bei der Hochzeit zu Kana vollbracht hatte, blieb der religiösen Führungsschicht garantiert nicht verborgen. Ja, und selbst wenn das jetzt alles den führenden Juden entgangen sein sollte, so war aber spätestens mit der ersten Tempelreinigung deren Aufmerksamkeit geweckt. Denn kurz vor dem Passafest ging der Herr Jesus nach Jerusalem hinauf und er traf dort im und am Tempel ja diese Händler und Geldwechsler und jagte diese im hohen Bogen hinaus. Alles nachzulesen in Johannes Kapitel 2. Naja, und wenn bislang die religiöse Führungsschicht, ähnlich wie die unsere heute, sich auch in Selbstgerechtigkeit badete und sich in einem geistlichen Winterschlaf befand, so wurden diese jetzt jäh aus ihren süßen Träumen gerissen. Diese Tempelreinigung hatte es wahrlich in sich. und brachte das Blut der religiösen Führungsschicht regelrecht zum Überkochen. Und währenddem kommt Nikodemus, der selber einer der führenden Juden war, ein hoch angesehener Schriftgelehrter aus der Partei der Pharisäer und Mitglied des Hohen Rates, um Jesus des Nachts aufzusuchen. Aber warum? Was war das Motiv seines nächtlichen Besuches? Nun, als Pharisäer und oberster Schriftgelehrter, der sich im Gegensatz zu vielen anderer seiner Kollegen sich nicht der Tradition verpflichtet fühlte, sondern Gott gegenüber, glaubte Nikodemus sehr wohl an das, worüber die Propheten geweissagt hatten, nämlich an das Kommen des Messias, dem Erlöser der Welt. Und für Nikodemus stellte sich jetzt die Frage, ja, kann es sein, dass dieser Mann aus Nazareth tatsächlich der Messias ist? Ja, in der Zeit, wo sich viele seiner Kollegen über Jesus regelrecht ereifern, ärgern, streiten, debattieren und schimpfen, kommt Nikodemus des Nachts einfach nicht zur Ruhe. Die Frage nach dem Messias ließ ihn nicht mehr los. Und so wollte er sich jetzt selbst ein Bild von diesem doch so außergewöhnlichen Mann machen. Ja, er wollte sich nicht darauf verlassen, was all die anderen über Jesus sagen und denken. Nein, er wollte es selber wissen. Und so kommt Nikodemus zu dem Herrn Jesus und stellt ihm eine Frage, die er jedoch gar nicht als Frage formuliert. Vers 2, Kapitel 3, Vers 2. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Zum einen spricht Nikodemus den Herrn Jesus respektvoll als Rabbi an, was so viel wie Meister oder sogar mein Meister bedeutet. Und das, obwohl doch dieser Jesus gar keine Rabbinerschule durchlaufen hatte und demzufolge auch kein von den Pharisäern anerkanntes Diplom in seiner Tasche. Und dann spricht er des Weiteren von Zeichen. Zeichen, die nur jemand vollbringen kann, wenn Gott mit ihm ist. Und das wiederum verdeutlicht, dass den religiösen Juden keineswegs verborgen geblieben war, was der Herr Jesus getan und Johannes der Täufer über ihn bezeugt hatte. Im Johannesevangelium selber ist uns bis zu dieser Begegnung zwar lediglich von der Weinvermehrung und von der Tempelreinigung etwas zu Ohren gekommen, aber ganz offensichtlich haben sich noch weitere Zeichen und Wunder ereignet. Denn so heißt es in Kapitel 2, Vers 23, kurz vor dieser Begegnung hier, Kapitel 2, Vers 23, als er aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und nicht umsonst beendet Johannes sein Evangelium auch noch mit folgendem Zusatz. Der letzte Vers des Johannes-Evangeliums, womit er sein Evangelium abschließt, Johannes Kapitel 21, Vers 25. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Ja, und diese seine Formulierung von Nikodemus, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm, verdeutlicht, dass es sich um Zeichen und Wunder handelte, die nach rabbinischem Verständnis nur der Messias selbst bewerkstelligen konnte. Und somit zielt doch dieses Bekenntnis auf die Frage ab, bist du wirklich der Messias? Ja, Nikodemus war sich keineswegs sicher, aber er war offen. Er war bereit für das Kommen des Herrn und für sein Reden. Ja, Nikodemus erlebte dahingehend in einer Naherwartung. Im Gegensatz zu vielen anderen kam jetzt Nikodemus eben nicht, um zu provozieren, sondern er kam, um eine Antwort zu erhalten. Nikodemus, er kam aus der Bereitschaft heraus, die Wahrheit zu erfahren. Nikodemus, er kam im Glauben, auch wenn er noch nicht glauben konnte, dass das, was er sah und hörte, die Wahrheit ist. Aber sein Herz war bereits auf Empfang gestellt. Die Antenne für die Verbindung zu Gott war ausgefahren und vor allem war Nikodemus in seiner Suche nach der Wahrheit aufrichtig und ehrlich. Und wer Gott aufrichtig sucht, von dem lässt Gott sich auch finden. So hat es der Jesus auch selber gesagt zu einer anderen Gegebenheit, Lukas Kapitel 11, Vers 9, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und das sollte auch uns Mut machen, dass wir uns nicht scheuen, den Herrn Jesus im Gebet aufzusuchen, ob des Nachts oder am Tage, ob an einem Sonntag oder an einem Werktag. Bei Jesus, da gibt es keine Sprechzeiten und auch keine Terminvereinbarung, sondern wir dürfen uns jederzeit, rund um die Uhr, am jeden Tag und an jedem Ort an ihn wenden. Und das ist wahrlich ein großes Vorrecht, dass wir doch leider, und ich weiß das aus meinem eigenen Leben nur zu gut, leider noch viel zu wenig in Anspruch nehmen. Und wir dürfen bei alledem auch mit unseren Fragen, Nöten und Zweifeln zu Jesus kommen. Ja, mit allem, was uns bedrückt und bewegt. Nikodemus, er hatte Fragen. Nikodemus, er war bewegt. Und Nikodemus hatte auch noch Zweifel. Aber das hielt ihn nicht davon ab, sich an Jesus zu wenden. Ganz im Gegenteil. Und wenn Nikodemus sich womöglich auch genötigt sah, seinen Besuch zu verheimlichen, dann verdeutlicht dies, dass er sehr wohl wusste, dass viele seiner Ratskollegen, Lehrer, Schüler und Glaubensbrüder kein Interesse am Kommen des Messias hatten. Denen ging es nicht um die Frage, ob es sein kann, dass Jesus der Messias ist. Denen ging es vielmehr darum, wie können wir verhindern, dass er als Messias angenommen wird. Ja, bereits sehr früh im Dienst des Herrn Jesus wird offenbar, dass nicht wenige der religiösen Juden einfach nicht bereit waren für das Kommen des Herrn. Zum Glauben fehlte schlichtweg das Wollen. Und wie ist es heute? Und lassen wir jetzt mal alle anderen außen vor und fragen wir uns stattdessen selbst. Sind wir bereit, dem Herrn Jesus jetzt in diesem Augenblick zu begegnen? Und zu dieser Bereitschaft gehört, dass wir Jesus lieben und uns auf sein Kommen von Herzen freuen. Ja, dass uns nichts wichtiger ist als die Verbindung mit ihm. Zu dieser Bereitschaft gehört es aber auch, dass er uns nicht unvorbereitet vorfindet. Und dass da nichts ist, was diese Begegnung trüben könnte. Sind wir bereit? Nicht nur jetzt hier in der Zionshalle, sondern auch heute Abend, am Dienstag, an welchem Tag und wo auch immer? Oder gibt es womöglich Tage, Orte und Begebenheiten, wo wir sagen müssten, naja, jetzt ist vielleicht doch nicht der rechte Augenblick, um den Herrn gegenüberzustehen. Nikodemus war bereit, dem Herrn gegenüberzustehen. Aber er war sich noch nicht schlüssig, mit wem er es hier wirklich zu tun hatte. Aber er kam, um von Gott eine Antwort zu erhalten. Er kam, um die Wahrheit zu erfahren. Und nachdem wir damit geklärt haben, wer Nikodemus war und was ihn bewog, den Herrn Jesus des Nachts aufzusuchen, schauen wir uns jetzt an, was ihm der Herr Jesus zur Antwort gab und welcher Dialog daraus entstand. Vers 3, Johannes Kapitel 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Interessant ist eigentlich, dass Nikodemus doch gekommen war, um zu erfahren, wer Jesus ist. Aber der Herr Jesus, er dreht zunächst einmal den Spieß um und lässt Nikodemus erkennen, wer er ist. Beziehungsweise, wie er werden muss, um vor Gott bestehen zu können. Dem Herrn Jesus geht es also weniger um eine Selbstdarstellung, als vielmehr darum, das Leben von Nikodemus zu retten. Ja, denn Gottes Wille ist es ja, dass der Mensch gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, ganz nach 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Ja, es ist wichtig, sogar enorm wichtig, zu wissen, wer Jesus ist. Gar keine Frage. Und das wird Nikodemus auch noch erfahren. Aber nicht weniger wichtig ist es zu wissen, wer du bist. Und zwar im Angesicht Gottes. Und genau das muss auch einem Nikodemus vor Augen geführt werden. Nämlich die Gewissheit, dass ihm das Entscheidende fehlt, um ewiges Leben zu erlangen. Ähnlich wie später dem reichen Jüngling, ja, dem es ja augenscheinlich an nichts mangelte und dem doch das Wichtigste fehlte. Aber was? Was fehlt Nikodemus, dem bedeutendsten Schriftgelehrten seiner Zeit? Er hat das Alte Testament, die Schriften, ja, sicher in- und auswendig gekannt. Er war ein Mann voller Weisheit und enormen Wissen. Und doch macht ihn Jesus darauf aufmerksam, dass das alles nicht maßgeblich ist, um das Reich Gottes zu sehen. Und mit diesem Reich Gottes mag hier in diesem Zusammenhang der Herr Jesus das verheißene Königreich auf Erden gemeint haben, das ein Nikodemus ja auch erwartet hatte. Aber letztendlich und darüber hinaus geht es ja noch um viel, viel mehr. Es geht um die Begegnung mit Gott, einst in der Herrlichkeit. Es geht um das ewige Leben, das ohne eine Neugeburt nicht erlangt werden kann. Und dieses von Neuem geboren sein, wie es der Herr Jesus hier ausdrückt, ja, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist deckungsgleich mit dem von oben geboren. Und somit eine Bestätigung von Johannes Kapitel 1. Lesen wir auch das. Johannes Kapitel 1, Vers 12, Vers 13. Johannes 1, Vers 12, Vers 13. So viele ihn aber aufnahmen, und hier geht es natürlich auch wieder um den Herrn Jesus, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen, also an den Namen Jesus glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren oder eben von oben beziehungsweise von Neuem geboren. Das bezeichnet das Handeln Gottes, wenn er dem, der an Christus glaubt, ewiges Leben schenkt. Und so heißt es auch in einer anderen Übersetzung, Johannes Kapitel 1, an den Vers 13, in einer anderen Übersetzung, Kinder Gottes wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten. Auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Aber diese Art von Reich Gottes und diese Art von Neugeburt waren Nikodemus bis anhin noch fremd. Und so erfolgt die Erwiderung dann zurück in unseren Text, Johannes Kapitel 3 in Vers 4. Vers 4, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also diese Erwiderung erscheint schlüssig und logisch. Wie soll das angehen? Ein zweites Mal geboren zu werden? Also meine Mutter, die würde auch ganz schön dumm gucken, wenn ich ein zweites Mal kommen würde. Ne? Wie soll das angehen? Aber vergessen wir nicht, dass Nikodemus kein einfach gestrickter Gewohnheitsmensch war, der dreimal im Jahr an der GBSM unterrichtet und auch sonst nicht viel zu sagen hat. Oh nein, Nikodemus war ein herausragender Schriftgelehrter. Er war der Lehrer Israels. Und diese ganze Thematik der Wiedergeburt, ja, das war ihm keineswegs fremd. Also müssen wir uns die Frage stellen, ja, was hat jetzt Nikodemus unter einer Neu- bzw. Wiedergeburt verstanden? Und lesen wir dazu erst einmal die Verse 5 und 6 hier weiter in unserem Text. Johannes 3, Vers 5, Vers 6. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und der Herr Jesus, er wiederholt hier nicht einfach seine vorher getätigte Aussage, nein, nein, sondern er präzisiert diese, indem er zwischen einer Geburt aus Wasser und Geist unterscheidet. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen, um zu verstehen, was Nikodemus nicht verstanden hat. Und der Herr Jesus, er wendet hier in diesem Gespräch ein Prinzip an, das da lautet, vom Bekannten zum Unbekannten. Was waren dem Nikodemus bekannt? Bekannt waren dem Nikodemus die Geburt aus Wasser. Und auch die Vorstellung einer Wiedergeburt war ihm keineswegs fremd. Völlig unbekannt hingegen war für ihn die Geburt im Geist. Obwohl auch im Alten Testament davon die Rede ist. Aber das konnte Nikodemus noch nicht einordnen, obwohl er der Lehrer Israels war, wie es ihm Jesus in diesem Sinne ja dann auch weiter vorwarf. Ja, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Das aus Wasser geboren, da gehen die Meinungen auseinander, aber das aus Wasser geboren umfasst letztlich die ganz normale leibliche Geburt, ohne die logischerweise niemand ewiges Leben erlangen kann. Und aus dem jüdischen Verständnis und insbesondere aus dem Verständnis eines Pharisäers bedeutete diese Geburt aus Wasser, als Jude geboren worden zu sein. Und allein dieses Vorrecht, als Jude das Licht der Welt erblickt zu haben, berechtigte einen solchen Teil am messianischen Königreich haben zu dürfen. Natürlich unter der Voraussetzung, den jüdischen Glauben auch zu praktizieren. Die Pharisäer, sie waren davon überzeugt, dass allein schon aufgrund ihrer Geburt als Jude sie Einzug in das messianische Königreich nehmen würden. Das war für die wie so eine Eintrittskarte für das verheißene Königreich, für das Reich Gottes. Und das klingt zwar recht hochmütig, ist aber gar nicht so viel anders als die kirchliche Praxis der Kindstaufe, die in ähnlicher Weise besagt, dass es ausreicht, getauft und Mitglied einer Kirche zu sein, um die Ewigkeit bei Gott verbringen zu können. Natürlich unter der Voraussetzung, den kirchlichen Glauben auch ein bisschen, auch ein wenig zu praktizieren. Ja, für nicht wenige Christen ist deren Taufschein das, was dem Juden seine Geburtsurkunde ist. Eine Eintrittskarte, die man jedoch auf dem Schwarzmarkt erworben hat und die keine Gültigkeit besitzt. Und wie wichtig ist es da, dass der jemand ist, der die Menschen auf diesen Trugschluss aufmerksam macht, bevor es zu spät ist. Nikodemus, er hatte bis zu diesem Gespräch geglaubt, dass allein sein Jude sein ausreichen würde, um vor Gott als gerecht zu erscheinen. Und der Herr Jesus, er macht ihm hier deutlich, oh nein, Nikodemus, das ist ein fataler Trugschluss. Mit deiner Geburt als Jude ist es nicht getan, sondern um ewiges Leben zu erhalten, muss die Geburt von oben, das Geborenwerden aus dem Geist, zwingend dazukommen. Denn, so fährt der Herr Jesus in seiner Argumentation fort, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und zwar völlig egal, ob du als Jude oder als Heide geboren wirst. Die fleischliche Geburt, sprich deine Geburt aus Wasser, deine natürliche Geburt als Mensch, wird niemals ein Leben hervorbringen können, das Gott wohlgefällig ist. So wie es auch in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 50 geschrieben steht. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Die Sünde hat dem ein Ende bereitet. Und seitdem sind alle, die aus Wasser geboren sind, dem Lohn der Sünde, dem Tod unterworfen. Und erst der Geist. So wie es der Jesus dann weiter sagt, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Erst der Geist, die Geburt von oben, bringt neues Leben hervor, in welcher die Sünde gesühnt und der Mensch neues, ewiges Leben in der Gegenwart Gottes erhält. Und auch hier gilt wieder, egal ob Jude oder Heide. Denn was die Erlösung und die zwingende Notwendigkeit der Neugeburt anbelangt, da hat der Jude keinen Vorzug vor dem Heiden, nachzulesen in Römer Kapitel 3. Und das gilt selbst dem obersten Lehrer der Juden, Nikodemus. Und dann fährt der Herr Jesus weiter fort, Vers 7, Johannes 3, Vers 7. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ja, wen meint der Herr Jesus mit, ihr müsst von Neuem geboren werden? Also zunächst einmal klammert sich der Herr Jesus selber damit aus. Er spricht nicht von sich, er spricht von ihr müsst von Neuem geboren werden. Ja, aber klingt das denn nicht von oben herab, ja? Ist dieser Jesus so von sich überzeugt, dass er diese Neugeburt nicht nötig hat? Aber ein Oberster der Juden, der Lehrer Israels schlechthin, von Neuem geboren werden muss? Aber ja, der Jesus braucht diese Neugeburt tatsächlich nicht, da er ja selber von oben kommt. Das klingt nicht nur von oben herab. Nein, er kommt ja auch von oben herab. Ja? Vers 13 hier in seiner Argumentation, Johannes 3, Vers 13. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen. Und wenn der Herr Jesus es auch nicht so direkt sagt, so weist er damit doch auf sich selber hin, als den Sohn des Menschen, der vom Himmel gekommen ist und über den es in Daniel Kapitel 7 wie folgt geschrieben steht. Ich lese uns das. Daniel Kapitel 7, Vers 13, Vers 14. Daniel 7, Vers 13, Vers 14. Ich schaute in Visionen der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Und diese Bezeichnung, Sohn des Menschen oder Sohn eines Menschen, war auch einem Nikodemus wohlbekannte Ausdrucksweise für den Sohn Gottes. Und als der Schriftgelehrte Israels, der die Schriften in- und auswendig kannte, musste Nikodemus nebst dieser Stelle aus Daniel Kapitel 7 vielleicht auch noch an das denken, was in Sprüche Kapitel 30, Vers 4 geschrieben steht. Sprüche Kapitel 30, Vers 4. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes? Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Und was ist der Name seines Sohnes? Konnte es sein, dass Nikodemus unmittelbar dem Sohn Gottes gegenüberstand? Ja, und mit diesem ihr müsst von Neuem geboren werden, da spricht der Herr Jesus ganz konkret diejenigen an, die Nikodemus repräsentiert. Nämlich die religiöse Führungsschicht, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Sadduzäer und Priester, ja sogar den Hohen Rat der Juden, dem Sanhedrin. Mit anderen Worten, ihr alle müsst von Neuem geboren werden. Denn egal welches Amt ihr innehabt, egal wie studiert und angesehen ihr seid, egal wie gut ihr euch in den Schriften auskennt und egal was ihr alles auswendig rezitieren könnt, ohne die Geburt von oben, ohne diese zwingend notwendige Neugeburt, könnt ihr das Reich Gottes nicht erben. Und dieses Prinzip findet natürlich seine Erweiterung darüber hinaus. Denn dieses Ihr steht letztendlich für alle Menschen. Ja, ihr Juden, ihr müsst von Neuem geboren werden. Denn allein euer Judesein bringt euch gar nichts. Ihr Religiösen, ihr müsst von Neuem geboren werden. Denn allein eure Religiosität oder Zugehörigkeit zu einer Kirche oder was auch immer wird euch keinen Platz im Himmel verschaffen. Ihr Atheisten, auch ihr müsst von Neuem geboren werden. Denn es wird eine Auferstehung aus den Toten geben, ob ihr daran glaubt oder nicht. Und zwar eine Auferstehung zum ewigen Leben, wie auch eine Auferstehung zur ewigen Verdammnis. Ganz nach Johannes Kapitel 5, Vers 29. Johannes Kapitel 5, Vers 29. Johannes 5, Vers 29. Und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Von wegen, mit dem Tod ist alles vorbei. Und auch ihr christlichen Würdenträger, ihr Gottesdienstbesucher und Vorbeter, ja, auch ihr müsst von Neuem geboren werden, da all euer Tun und all euer Wissen nicht ausreicht, um euch bei Gott irgendetwas zu verdienen. Ihr alle müsst von Neuem geboren werden. Ob Heide oder Jude, denn ohne diese Geburt von oben wird niemand die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Nikodemus, der bis dahin nicht verstand, was der Herr Jesus mit dieser Art von Neugeburt meinte, er fragt nun ganz konkret, gehen wir wieder in unseren Text, Johannes Kapitel 3, in Vers 9, da fragt Nikodemus jetzt ganz konkret, wie kann das geschehen? Und versuchen wir uns erneut in die Gedanken des Nikodemus zu versetzen. Aus seinem Verständnis hätte er keine Neugeburt nötig gehabt, da er ja bereits als Jude geboren wurde und somit ganz automatisch Teil am Reich Gottes hatte. Er war in diesem Sinne bereits neugeboren. So zumindest haben es die Pharisäer geglaubt und so glauben es die orthodoxen Juden bis heute. Eine Neu- bzw. Wiedergeburt hatten doch lediglich die Nicht-Juden nötig. Ja, diese mussten von Neuem geboren werden. Und nach jüdischem Verständnis war das auch durchaus möglich. Jedoch nur durch einen Übertritt zum Judentum. Und dass Jesus jetzt Nikodemus eine Neugeburt notwendig macht, das klingt in den Ohren eines jüdischen Schriftgelehrten sehr, sehr provokant. Hätte das Jesus einem Samariter oder Römer gesagt, dann hätte es für Nikodemus keinen Diskussionsbedarf gegeben. Aber so? Wie kann das geschehen? Von Neuem geboren zu werden, obwohl ich doch bereits ein Jude bin? Und die Frage verwundert nicht, offenbart aber das Ringen von Nikodemus nach Wahrheit. Denn nach wie vor geht er nicht auf Konfrontation. Obwohl er allen Grund dazu gehabt hätte, er hätte sich in seiner Ehre, in seinem Stolz verletzt fühlen können. Und doch, er geht nicht auf Konfrontation, sondern er will mehr erfahren. Nikodemus, er fragt nicht nur, sondern er hört auch zu. Und wenn Sie sich schwach zurückerinnern, so hatten wir ja gesagt, dass den Pharisäern die Thematik um eine Wiedergeburt nicht fremd war, aber man darunter etwas ganz anderes verstand. Und besteht diese Gefahr heutzutage nicht auch? Reden Sie mal mit einem Hinduisten über die Wiedergeburt. Er wird Sie anstrahlen. Er glaubt auch daran. Er meint aber etwas ganz anderes. Reden Sie mal mit einem Zeugen Jehova über den Herrn Jesus. Ja, er glaubt auch an Jesus. Aber ganz anders als Sie. Reden Sie mit einem Katholiken über die Gnade. Selbstverständlich glaubt der Katholik an die Gnade und er meint doch nicht dasselbe. Reden Sie mit einem Theologen über das Wort Gottes. Ja, er glaubt auch daran, aber so ganz anders als wir. Über das Gleiche zu reden und dasselbe Vokabular zu benutzen, heißt noch lange nicht, dasselbe zu glauben. Und so auch hier. Denn abgesehen von der natürlichen Geburt eines Juden und dem Übertritt eines Heiden zum Judentum, da gab es auch unter den Juden durchaus den Begriff der Wiedergeburt. Und so betrachteten die Pharisäer jüdische Kinder, die mit 13 Jahren durch die sogenannte Bar Mitzwa erwachsen und selbstverantwortlich für ihr Leben wurden, als wiedergeboren. Das ist bis heute ein großes Fest in Israel, ne? Eine sehr schöne Feier, wenn denn diese Kinder mit 13 Jahren eben so dieses geistliche Erwachsensein dann feiern, diese Bar Mitzwa. Das gilt als Wiedergeburt. Diese Wiedergeburt hatte Nikodemus jedoch schon längst durchlaufen. Und eine Wiederholung der Bar Mitzwa wird Jesus wohl kaum gemeint haben. Nach dem Verständnis der Pharisäer wurde man zudem wiedergeboren durch Heirat. In der Regel, damals heirateten die jungen Männer ungefähr mit 20 Jahren. Und Nikodemus war verheiratet. Denn als Oberster der Juden musste man verheiratet sein. Also auch diesbezüglich hatte Nikodemus eine Wiedergeburt bereits erlebt. Und Jesus wird wohl kaum gemeint haben, dass Nikodemus erneut heiraten soll. Des Weiteren wurden auch Rabbis, Lehrer, als wiedergeboren bezeichnet. Und Rabbi konnte man ab 30 Jahren werden und Nikodemus war ein Rabbi. Auch diese Wiedergeburt hatte Nikodemus folglich bereits hinter sich. Und die nächsthöhere Stufe, das waren die Vorsteher der Rabbinerschulen, die ebenfalls als wiedergeboren betrachtet wurden. Und Vorsteher konnte man mit 50 Jahren werden. Und dass Nikodemus ein solcher Vorsteher war, das haben wir ja bereits festgestellt. Also auch diese letzte Stufe der Wiedergeburt hatte Nikodemus bereits erlebt. Und somit hatte er bereits alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und nach pharisäischem Verständnis gab es keine weiteren. Was? Was also sollte Nikodemus noch fehlen? Was eine Wiedergeburt notwendig erscheinen ließen? Jeder Hinduist wäre neidisch auf Nikodemus bei so vielen Wiedergeburten. Und nun kommt der Herr Jesus und sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden. Und nicht von ungefähr fragt Nikodemus auch nicht einfach nur, wie kann man von Neuem geboren werden, sondern, was haben wir gelesen? Johannes Kapitel 3, Vers 4, was fragt Nikodemus? Johannes 3, Vers 4, wie kann man von Neuem geboren werden? Wenn man schon alt ist. Mit anderen Worten, wie soll man von Neuem geboren werden, wenn man doch bereits alle Möglichkeiten zur Wiedergeburt durchlaufen hat? Wie soll Nikodemus das verstehen? Es ist ja schon schwierig, wiedergeboren zu werden, wenn man gerade geboren wurde. Aber wie viel mehr, wenn man bereits über 50 Jahre alt ist und sich auf die Pension freut? Bitte, muss ich etwa nochmals aus Wasser geboren werden und die verschiedenen Stufen der Wiedergeburt erneut durchlaufen? Alles nochmal von vorn? Bitte nicht. Also wenn das der Sinn des Lebens ist, dann gute Nacht. Die Verwunderung des Nikodemus kann man sehr gut verstehen. Und hätten nicht auch wir den Kopf geschüttelt, ob einer solchen Aussage? Der Herr Jesus, er sagt hier, dem Vorsteher der Rabbinerschule, der im Leben und nach rabbinischem Verständnis alles erreicht hat, was man auch nur erreichen kann. Es hilft dir alles nichts. Ziel verfehlt. Und das ist wahrlich harter Tobak, der erst einmal verdaut werden muss. Und erinnert uns das nicht an das ernste Wort aus Prediger, Kapitel 5, Vers 14. Prediger, Kapitel 5, Vers 14. So wie der Mensch aus dem Leib seiner Mutter kam, so nackt muss er wieder gehen. Von all seiner Mühe bleibt ihm nicht das Geringste, das er mitnehmen könnte. Nikodemus war von den Aussagen des Herrn Jesus vielleicht sogar ein wenig erschüttert, da sein ganzes Glaubens- und Lebensgerüst ins Wanken gerät. Und mal ehrlich, ist es denn heute nicht genauso? Wie schnell stürzt doch auch unser Lebensgerüst zusammen, wenn uns jemand sagt, Religion errettet dich nicht. Deine Taufe ist kein Freifahrtschein in den Himmel. Deine Kirchenzugehörigkeit, deine Almosen und guten Werke, dein soziales Engagement, deine Bildung, dein Anstand, dein Ansehen und deine Hilfsbereitschaft, dein Vermögen, deine Gesundheit und dein vorbildlicher Lebenswandel. Das alles hilft dir nichts. Das alles hat keine bleibenden Werte, wenn es sich nicht mit dem Glauben an Jesus Christus verbindet und du von Neuem geboren wirst. Niemand wird erlöst aus Verdienst und niemand wird gerettet aus Mitleid, sondern nur aus Gnade und unserem Glauben an diese Gnade. Du bist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Du hast die Kinderstunde und Sonntagsschule besucht. Du singst im Chor mit und bist auch sonst sehr eifrig in der Gemeinde aktiv. Schön, sehr schön sogar. Aber auch das ist keine Eintrittskarte für das ewige Leben bei Gott. Und der Herr Jesus, er zeigt hier dem Nikodemus im weiteren Verlauf seines Gespräches auf, wie man von Neuem geboren werden muss und was wirklich zählt. Und hiermit kommt der Herr Jesus doch noch auf die Frage zu sprechen, die Nikodemus eingangs bewegte. Die Frage, ob Jesus wirklich der von Gott gesandte Messias ist. Der erste Schritt zur notwendigen Neugeburt erfolgte von Gott, nämlich das Kommen des verheißenen Erlösers. Das ist die Gnade Gottes in seinem Sohn, die allen Menschen dargeboten wird und derer auch Nikodemus teilhaftig wurde. Eine Gnade ohne Ansehen der Person und völlig unabhängig der ethnischen Zugehörigkeit. Der zweite Schritt jedoch muss vom Menschen erfolgen. Das ist der Schritt des Glaubens. Und dieser liegt in unserer Verantwortung. Diesen Schritt kann uns niemand abnehmen, was der Herr Jesus dann im weiteren Verlauf auch anhand der erhöhten Schlange illustriert. Und Nikodemus, er war bereit. Er war bereit zu diesem Schritt. Er ging und klopfte an. Er hatte den Mut, mit Jesus zu sprechen. Und er hörte vor allem aufmerksam zu, um zu erfahren, was die Wahrheit ist. Und dieses Gespräch mit all seinen Facetten, in welche der Herr Jesus auf den Glauben zu sprechen kommt, auf die Geburt von oben, der zwingenden Notwendigkeit einer Neugeburt, auf Gericht und Gnade, auf die Wahrheit, und auf die Tatsache, dass er derjenige ist, der all das in sich vereint. Ja, dass er selber derjenige ist, der vom Himmel herabgekommen ist, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. All das hat Nikodemus nicht mehr losgelassen. Und augenscheinlich tobte in Nikodemus über einen längeren Zeitraum hinweg ein Glaubenskampf. Ja, vielleicht gehörte er auch zu jenen, über die es in Johannes Kapitel 12, Vers 42 heißt. Johannes 12, Vers 42. Es glaubten aber auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Wem sollte er glauben? Der rabbinischen Tradition? Dem Glaubensgerüst der Pharisäer, der Überlieferung der Alten, dem, was er selber über Jahre hinweg gelehrt hat? Oder diesem Mann aus Nazareth? Er war gepackt von der Rede des Herrn Jesus und tief bewegt. Sein Herz pochte wie noch niemals zuvor. An den Worten des Herrn Jesus war alles anders. Anders als an den Tausenden von Worten, die er bis anhin vernahm und als Vorsteher der Rabbinerschule auch selber lehrte. Diese Worte waren voller Leben. Und erstmals umschlich Nikodemus das Gefühl, hier spricht keiner über Gott, sondern hier spricht Gott selbst. Was hatten wir gesagt? Wer aufrichtig sucht, von dem wird sich Gott auch finden lassen. Und so ist es der Geist Gottes, der Nikodemus nicht mehr losließ und der bereits mächtig in diesem suchenden Mann am Wirken ist. Und so war es Nikodemus, der für Jesus ein gutes Wort einlegte, als die Pharisäer ja am liebsten schon während dem Laubhüttenfest sich an Jesus ergriffen hätten oder vergriffen hätten. So heißt es in Johannes Kapitel 7, wie gesagt, während dem Laubhüttenfest, und die Pharisäer sind drauf und dran, Jesus zu packen und am liebsten dort schon umzubringen. Und da heißt es in Johannes 7, Vers 50, Vers 51. Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war, das ist das, was wir gerade behandeln, und einer von ihnen war, nämlich einer der Pharisäer, er spricht zu ihnen. Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Nikodemus hatte bereits früh erkannt, dass dieser Mann von Gott gekommen sein muss. Aber dieser Erkenntnis fehlte bislang noch der durchdringende Glaube. Aber sowohl die Worte des Herrn Jesus als auch seine weiteren Taten öffneten Nikodemus Herz, so dass er über die Erkenntnis auch zum Glauben hat kommen dürfen. Und schließlich erkannte Nikodemus darüber hinaus die Tragkraft der Worte des Herrn Jesus. Ja, er erkannte, dass er nicht wirklich wiedergeboren war und ganz neu aus dem Geist geboren werden musste. Nikodemus erkannte, dass es nicht ausschlaggebend ist, als Jude geboren zu werden, dass es nicht reicht, sich der Bar Mitzwa zu unterziehen und dass es noch nicht einmal genügt, ein Oberster der Juden und Angehöriger des Hohen Rates zu sein. Und so kommt Nikodemus über all sein theoretisches Wissen zum praktischen Glauben an den Herrn Jesus und damit zur wahrhaftigen Wiedergeburt. Er war es schlussendlich, der mit einem weiteren Mitglied des Hohen Rates, nämlich mit Josef von Arimathea, den Leichnam des Herrn Jesus einbalsamierte und in die Gruft legte, nachzulesen in Johannes Kapitel 19. Und welch eine Befreiung muss das für diesen Vorsteher der Rabbinerschule gewesen sein. Es war höchstwahrscheinlich der Verlust seines Amtes, aber der Gewinn seines Lebens. Nochmals. Wer Gott aufrichtig sucht, von dem wird sich Gott auch finden lassen, und das gilt bis heute. Nicht immer vernehmen und erkennen wir Gottes Antwort sogleich. Nein, auch bei Nikodemus hat es vermutlich noch einige Zeit gebraucht, bis er zum wahren Glauben hat durchdringen können. Aber er ist am Ball geblieben und er hat sich nicht entmutigen oder gar einschüchtern lassen. Und so möchte ich auch an Sie appellieren. Ja, öffnen doch auch Sie Ihr Herz für das Reden Gottes. Haben doch auch Sie den Mut, den Herrn Jesus ganz konkret anzusprechen, ihn in seinem Namen anzurufen. Wenden Sie sich im Gebet an ihn, lesen Sie auch in der Bibel, bestaunen Sie Gottes Schöpfungswerk und sagen Sie Gott Dank und seien Sie bereit, bereit für das, was Gott Ihnen sagen will. Stellen Sie Ihr Leben auf Empfang und richten Sie Ihre Antenne auf den aus, der Sie geschaffen hat und der Sie von Herzen liebt. So wie es in 1. Johannes Kapitel 4 geschrieben steht, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9, Vers 10. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Und ich möchte Sie wirklich aufrufen, gerade jetzt auch Sie, die Sie vielleicht, ähnlich wie Nikodemus, auf der Suche sind, aber noch nicht durchgedrungen zum wirklichen Glauben, noch nicht von oben, von Neuem wiedergeboren sind. Gehen Sie heute nicht nach Hause, bevor Sie nicht zu Gott geschrien haben: Jesus, sei mir Sünder gnädig und zeig mir, wer ich bin, damit auch ich erkenne, wer du bist. Ich hatte eingangs gesagt, dass an Jesus definitiv kein Weg vorbeiführt. Er ist der Ursprung und er ist das Ziel, auch in Ihrem Leben. Und so darf ich schließen mit dem, was der Jesus dann auch im weiteren Verlauf dem Nikodemus einst sagte. Johannes Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Und damit will ich schließen. Johannes Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Amen. Ich will noch mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir dürfen dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du den Himmel und die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, um den Tod zu besiegen und uns ewiges Leben zu schenken. Und ich denke, ein jeder von uns, die wir heute Morgen hier zusammengekommen sind und die wir diese Gnade im Glauben haben erfassen dürfen, ja, wir sind dir einfach nur dankbar. Dankbar und erfüllt mit der Erwartung auf deine Wiederkunft, in der Gewissheit, dass auch wir einst bei dir in der Herrlichkeit sein dürfen. Und zugleich dürfen wir dich aber auch bitten, für jeden, der jetzt auch dein Wort gehört hat, aber noch nicht von Neuem geboren ist, ja, dass du auch deren Herz öffnest. Und dass auch diese Personen ergriffen sind von deiner gütigen Retterliebe. Und dass sie sich retten lassen, Herr. Retten aus Gnade. Und so oder so, Herr, gebührt dir allein alle Ehre, unser Dank und unser Lob. Gepriesen sei dein Name dafür. Amen.